BR Heimat, Stoff als Wellmusik.
Jetzt ist Wellmusikzeit, bloß der Stofferl ist heut nicht bereit. Doch ich stöber ja gern umeinander und drum weiß ich, was ich machen kann. Ich schau, was gibt's denn alles so im Archiv, und da such ich's Beste ganz intensiv. Und ihr kennt's euch dann gar nicht wehren, dürft's was Legendäres von vor 7 Jahren umhören.
Ich sag grüß Gott, ihr lieben Leid, jetzt ist wieder auch so weit. Im Heimatkanal machen wir heut Wellmusik zur Sommerzeit. Walzer, Reggae, Polka, Samba, Jodler, Rock'n'Roll und Ländler, was spielen wir da? Ja, gar keine Frage, halt die Musik, die wo ich mag. Und wie immer kommt auch ein Gast, der mir zum Ratschen einpasst, und ich hab auch schon einen im Blick. Welcome bei Wellmusik. Das war jetzt von Nozil Brass, der Asylantenwalzer. Habe ich gespielt, weil wir waren jetzt in Österreich, in Poltgehardt unterwegs, ich mit meinen Brüdern. Und dann sind wir zurückgekommen, wieder nach Deutschland, und dann sind wir echt eine halbe Stunde an dieser scheiß Grenze gestanden, weil die Deppen immer noch meinen, sie müssen an der Grenze kontrollieren. Da weiß ich in 100.000 Jahren nicht, was das soll. Also, Asylantenwalzer, Nozil Brass war das. Und jetzt wird's wieder gemütlich. Jetzt hören wir Barbara Landler aus der CD Über Däumer von die Riederinger Sänger. Und danach die Ruaner Sängerinnen. Jetzt steigen wir aufs Bergerle. Ja, ich sag natürlich klar, im Juli, wenn es nicht zu heiß ist, wer steigt da nicht gern aufs Bergerle auf? Ich sogar manchmal auf den Berg. Und danach geht's schon ein bisschen in Richtung Studiogast. Da hören wir von die Erdwinger Appersee.
Ja, Freude ist Herz, tut mir weh.
Wir hören jetzt einen Titel, der heißt Wannsee. Wann sehen wir uns wieder wahrscheinlich? Mehr verrate ich nicht. Mein Gast heut kommt nicht aus Bayern, doch auch im Rheinland dürfen's gern feiern. Seine Musik ist alles andere als amorph und er kommt aus Düsseldorf. Sie spielen zu fünft in einem Boot und die Hosen sind noch lang nicht tot. Sie sind quick, lebendig und im Augenblick. Campino, welcome bei Well Music. Ja, jetzt ist er da, der Campino, grüß dich.
Wunderschönen guten Tag.
Ja, Gaudi, dass wir mal privat im Radio sitzen.
Wir haben immer davon geträumt und das ist für mich auch jetzt ein sehr emotionaler Moment. Ich hätte nie gedacht, dass das mal passiert.
Und nur dazu beim Bayerischen Rundfunk.
Sensationell.
Ich muss ja dazu sagen, weil wir proben gerade in die Kammerspiele für ein Stück, wo wir miteinander spielen. Also ich mit meinen Brüdern, der Gerhard Polt und die Toten Hosen. Wir machen einen Hausmusikabend, weil da klingt zusammen, was zusammengehört.
Was auch schon immer zusammengehört hat, seit ja. 86.
Ja, 86, da haben wir uns kennengelernt beim Anti-VAA-Festival in Wackersdorf.
Ja.
Kannst du dich noch erinnern?
Ihr und wir waren die einzigen wirklichen Außenseiter da. Und in der Not sucht man sich dann solche Freunde
gegenseitig. Also, Campino und wir waren die, die nicht ins Hotel nach München gefahren worden sind.
Ja, genau. Wir sind die, die am Shuttleplatz vergessen wurden.
Ja. Und ich weiß noch, wir haben dann vor dem Auftritt Fußball gespielt hinter der Bühne. Ich weiß nicht, war recht lustig. Es war Fairplay. 60 gegen Düsseldorf praktisch.
Absolut.
Wird jetzt wieder Realität in der dritten Liga.
Ja, und dieses Jahr noch nicht, aber die Gefahr besteht natürlich.
Und dann habt ihr gespielt und dann mir. Und da habt ihr uns als erste Mal gehört, oder?
Da haben wir euch das erste Mal so richtig wahrgenommen. Und waren unglaublich baff. Ihr wart der totale Abräumer da. Und dann haben wir wirklich Bauklötze gestaunt und fanden die Kombination sensationell, diese schöne traditionelle Musik mit diesen ganzen anarchistischen Texten und das alles in Bayern, das war für uns schon ein ganz großes Erlebnis.
Du und wir haben uns gedacht, wie wir euch gehört haben, das gibt's ja nicht, das ist ja Volksmusik aus dem Rheinland.
Ja, wenn du so willst, auf jeden Fall.
In der reinsten Form.
Natürlich, natürlich. Also wenn ich durch meine Plattensammlung gehe, da ist ganz viel Volksmusik. Andere nennen es dann irgendwie Worldmusik oder Ethnomusik, aber das ist schon etwas Seltsames, dass man in der Regel zur deutschen alten Volksmusik eine andere Einstellung hat, als wenn man jetzt, sagen wir mal, indianische Gesänge hören würde, oder so, was ich sehr schätze. Mhm. Auch Musik vom Balkan, traurige russische Lieder oder irische Volksmusik. Da ist bereits alles drin, was uns ausmacht. Bei den Iren findest du ganz viel, was ich faszinierend finde.
Die Iren sind ein unglaublich musikalisches Volk.
Sind musikalisch und drücken sich halt wahnsinnig über diese Musik aus. Das ist die Musik der Menschen im Land, ja, die ihre Sorgen, ihre Bitternis, ihre Freude, Schmerz, da ist alles drin, was du brauchst.
Das Klima, das Meer, alles, die Luft, alles ist drin.
Voll.
Du Campino, du hast ja jetzt Geburtstag gehabt irgendwann, wann sagen wir nicht. Du bist im Rheinland in Düsseldorf auf die Welt gekommen. Mhm. Wie viele Geschwister hast du?
5. Wir waren 6, eins ist gestorben.
Also ein Drittel von meinen Geschwistern.
Ja, also gegen euch sind wir eine Kleinfamilie. Du. Gegen uns seid ihr asozial.
Aber
das haben die bei uns immer gesagt, ja, über meine Familie. Geh nicht zu den Asozialen. Wir waren einfach zu viele fürs Haus.
Spiel nicht mit den Schmuddelkindern.
Genau.
Du und deine Geschwister, du bist so in der Mitte drin, oder?
Ja, nicht mittendrin. Ich bin der letzte Junge. Ich habe noch eine jüngere Schwester.
Mhm. Und habt ihr da Musik gemacht? So Hausmusik?
Meine älteste Schwester Judy, die ist ein Leben lang Balletttänzerin gewesen. Die hat jetzt auch eine kleine Ballettschule in Berlin. Meine Mutter war Mitglied im Düsseldorfer Chor. Die sind auch immer auf Tournee gewesen. Also das war nichts Amateurhaftes. Wurde schon ernst genommen. Mein Bruder ist dann einfach nur Rockfan gewesen. Über meinen Vater kenne ich die Marschmusik. Also es war eine Bandbreite da im Haus.
Mhm. Aber selber gespielt, du spielst Trompeten.
Ja, tatsächlich wollte meine Mutter mich damals überraschen mit einem klassischen Instrument und hat mir eine Trompete geschenkt und hatte mich gleichzeitig auch zu einem Musikkurs angemeldet. Und ich weiß, wie wenig Geld meine Mutter hatte und was ihr das bedeutet hat, sich das sozusagen vom Budget wegzuknapsen. Und da habe ich es nicht übers Herz gebracht zu sagen, Mami, das möchte ich eigentlich nicht spielen. Ich habe immer vom Schlagzeug geträumt. Und dann war es im Raum, da ist eine Riesenüberraschung. Und in der Hoffnung, die Tür zu öffnen und jetzt ein Schlagzeug zu finden, wurde mir dann die Trompete überreicht. Habe ich erstmal geschluckt. Und es ist mir im Grunde auch 4 Jahre lang nicht gelungen, das Instrument zum Leben zu erwecken. Aber ich habe eine für Düsseldorf Verhältnisse ordentliche Karriere hingelegt. Ich war mehrere Male im St. Martinszug.
Was will man da mehr? Und jetzt siehst du die Trompeten auch noch auf der Bühne.
Das ist allerdings richtig.
In unserem Programm.
Genau, ihr baut mich immer
ich meine,
so schön.
Ich spiele ja auch Trompeten, aber das ist natürlich no chance, wenn der Campino kommt.
Ihr bettet mich schön ein, sodass ich auch Glücksgefühle am Instrument habe. Ich muss ganz ehrlich sagen, immer wenn ich mit euch probe, weil wenn wir was zusammen machen, denke ich an meine Mutter und dass sie da ganz stolz drauf wäre und das toll fände. Und ich bin ihr auch total dankbar, weil Noten lesen und so weiter, das habe ich natürlich schon damals mitbekommen und mitgegeben bekommen. Und insofern fürs gewisse Grundverständnis ist ja jedes Instrument gut. Also es hat bei mir auch Spuren hinterlassen.
Ja, freilich. Und deine Mutter ist Engländerin
gewesen,
oder?
Genau. Die ist in Burnley geboren und kam hier nach dem Zweiten Weltkrieg als Oxford-Studentin, um zu helfen beim Wiederaufbau des Landes. Und dann hat die auch für die BBC so Radioprogramme gemacht, also für den BFBS damals.
Und deinen Vater kennengelernt.
Ja, genau. Ob es Glück war oder Pech, das steht in den Sternen, aber die haben sich dann halt verliebt. Und das war noch zu so einer Zeit, wo das ein Skandal gewesen ist. Also in England, die Familie, die wollte das auf keinen Fall. Die beste Freundin meiner Mutter durfte auch nicht Braujungfer sein. Das war schon hart und dieses England-Deutschland-Gefühl, die Schwierigkeiten des Sich-Annäherns, das war bei mir ein Leben lang in der Familie ganz präsent und immer wieder Thema.
Und hat die mit dir Englisch geredet? Also ist Englisch deine Muttersprache?
Geschimpft auf Englisch. Da kann ich alles.
Und gelobt auf Deutsch.
Ja, also es war jetzt zwanglos zweisprachig. Also wir Geschwister haben uns natürlich in Deutschland auch auf Deutsch unterhalten. In England, wenn wir in England waren, wollte meine Mutter, dass wir auf jeden Fall ganz streng Englisch reden. Irgendwann hat es bei mir auch Klick gemacht im Kopf. Also vom Herz her, ich gehörte weder nach Deutschland noch so richtig zu den Engländern. Ich habe mich dann selber immer dabei erwischt, Englisch sprechen zu wollen. Also es war dann keine Mühe, mir das beizubringen. Also.
Und im Fußball?
England, ganz klar. Liverpool für immer, ja, seitdem ich 8 Jahre alt bin. Und das war halt das Team, was ich damals als kleiner Junge wahrgenommen habe. Das waren die ersten, die eine deutsche Mannschaft geschlagen haben. Und da habe ich mein Herz verloren.
Du warst ja mit der englischen Mutter eine Minderheit in der deutschen Schule.
Ja, auf jeden Fall. Aber eher so, dass man so eine Bockigkeit und so einen Stolz auch entwickelt
und
hat.
Und das ist bestätigt worden, weil wenn Sie jetzt im Fußball Deutschland geschlagen habt.
Ja, das ist ja selten vorgekommen als Nationalmannschaft.
Das war nicht oft
gelitten, aber da sind halt einmal die Würfel gefallen, dann dreht sich das nicht mehr.
Du und Campino, deine Affinität zu Mozart, zur klassischen Musik, wie ist die entstanden?
Das kommt natürlich auch durch meine Mutter. Die hat alles in dieser Richtung gehört und der Trompete, die ich geschenkt bekommen habe, war auch ein Ticket für Maurice André, den großen Künstler. Da musste ich dann mit und da habe ich auch extra zum einzigen Mal in meinem Leben, wie ich mich erinnern kann, einen neuen Mantel gekauft bekommen. Sonst musste ich ja immer die Sachen von meinen älteren Geschwistern tragen.
Du, wir, ihr.
Aber zu dem Maurice André-Konzert, da wurde mir ein neuer Mantel gekauft. den ich dann zufällig auch anhatte, als ich bei meinem ersten Punkrock-Konzert war, weil ich nicht wusste, was mich erwartet. Also ein ganz wichtiger Mantel in Beige. Ja, das war dann halt die klassische Musik. Meine Mutter hat das sehr viel gehört, mochte Mozart natürlich auch, alles Mögliche. Das ging bei mir so rein raus. Ich fand manche Sachen wirklich klasse, aber ich war nicht fanatisch dieser Sache hinterher und bin dann eigentlich erstmal länger abgetaucht in die Rockmusik, ja, über meinen Bruder infiziert worden. Die Klassikplatten habe ich mir dann an Land gezogen, als meine Mutter dann ihre Sammlung aufgelöst hat. Dann war ich dann auch ganz glücklich, viele Sachen zu hören.
Weil wir könnten ja was singen. Also du weißt, jeder Gast in meiner Sendung macht irgendeinen kreativen Beitrag.
Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich meine, dass du so viel Vertrauen in mich da du hineinlegst, das finde ich unheimlich schön. Und du hast mir ja vor vier Jahren gesagt, dass wir eventuell mal den Mozart gemeinsam im Bayerischen Rundfunk bringen sollten. Und seit dieser Zeit habe ich mich auch damit auseinandergesetzt. Denn ich finde, du kannst nicht einfach rausgehen und das so runterleiern, sondern wenn man einen solchen Künstler interpretiert, der ja nun über 200 Jahre, gefühlte 800 Jahre dabei ist, dann muss man sich damit auseinandersetzen im Vorfeld. Das ist auch mein künstlerischer Anspruch, dass ich das nicht einfach daher schlampe, sondern ich versuche in meine Interpretation das hier und jetzt mit reinzuholen, zuzulassen, also dass ich mitnehmen auf die Bühne, mitnehmen in den Gesang, gleichzeitig auch noch viel vom alten Wolfgang mit drin haben.
Ja, klar.
Und aber auch die Unsicherheit der Zeit, dieses Irritierende, was uns gerade alle so belastet, das muss mit einfließen.
Also ein Mozart im Jetzt.
Mozart im Jetzt.
Es ist ja gut, dass wir noch 4 Jahre gewartet haben mit der Idee, weil du bist jetzt 4 Jahre älter und hast nochmal
richtig einen Pfund draufgekriegt, auch stimmlich.
Ja.
Das ist ja ein ganz anderes Volumen, was ich da abrufen kann.
Das ist eine schwierige Nummer.
Du weißt, als wir vor 4 Jahren uns den Song das erste Mal angesehen haben, da war ich nur in der Lage, das in einem Schlüssel zu singen.
Da war der Stimme ja noch wesentlich unflexibler.
Ja, ich bin einfach auf dem C-Dur hängen geblieben und das war's. Man konnte es wiedererkennen, aber es ist kein Vergleich zu heute.
Und jetzt fühlst du den G-Dur ganz wohl, oder?
Ich fühle mich absolut sicher. Ja, wir haben lang dran gearbeitet und das spürt man auch. Ich fühlte mich direkt hier auch von den Mitarbeitern total willkommen.
Okay, ja, ich hatte einen Wahnsinn. Die sind schon ganz gespannt, Da stehen schon 100 Leute im Gang und lauschen.
Natürlich, und ich starre auch mit den Füßen, konnte mich auch jetzt gar nicht aufs Gespräch konzentrieren, weil ich will es jetzt einfach nur raushauen.
Ja, dann lassen wir ihn raus. Dann machen wir Mozart, Zauberflöte, die meistgespielteste Oper immer noch der Welt. Noch 250 Jahre fast, 220. Papageno liegt da gut, oder?
Liegt mir gut.
Vögelfänger,
das ganze Thema ist mir bekannt. Der Vögelfänger war ich auch schon immer. Insofern. Sensationell.
Ja gut, dann in G-Dur. Ich mache ein kurzes Vorspiel. Dann hören wir jetzt Wolfgang Amadeus Mozart. Zauberflöte, Vogelfänger, interpretiert von Campino und begleitet von meiner Wenigkeit.
Der Vogelfänger bin ich ja, stets lustig, heißer Obsesser. Ich Vogelfänger bin bekannt, bei alt und jung im ganzen Land. Weiß mit den Locken umzugehen und mich aufs Pfeifen zu verstehen. Drum kann ich froh und lustig sein, denn alle Vögel sind ja mein. Denn alle Vögel sind ja mein. Der Vogelfänger bin ich ja, stets lustig, heißer Hopsasser. Ich Vogelfänger bin bekannt bei alt und jung im ganzen Land. Ein Netz für Mädchen möchte ich, ich fing sie dutzend weiß für mich. Dann sperrte ich sie bei mir ein und alle Mädchen wären mein. Und alle Weiber wären mein.
Du, Campino, wunderbar. Da werden sich jetzt einige Tenöre daran orientieren.
Vielen Dank. Du weißt, dass ich bei den Proben den einen oder anderen Ton mit einer anderen Sicherheit rausgehauen habe.
Aber gerade dieses manchmal, so dieses Schwebende, das hätte Mozart, glaube ich, sehr gut gefallen.
Ja, das denke ich auch. Das ist ja auch alles eine Frage des eigenen Zulassens. Mhm. Ja, öffnet sich der Hörer, hat er genug getrunken, ist er bereit. Ja, wenn das nicht der Fall sein sollte, dann liegt das nicht an unserer Musik, sondern an seiner inneren Einstellung zum Alkohol und der Welt als solchen.
Ja. Und der Mozart hat eine sehr reife Einstellung zum Alkohol gehabt. Da ist wirklich am Tisch meistens eine Flasche Bordeaux gestanden. Und dies zu der Zeit.
Ja, und ich finde, dass man das aus den Texten auch heraus spüren kann.
Ja, der hat keinen Witz, der Mozart, der hat einen Humor.
Da bräuchte ich auch einige Drinks hier, um das übers Herz zu bringen.
Ja, der ist zwar mit dem Schikaneder entstanden.
Ja, ja. Aber das ist natürlich toll, wenn man sich das ansieht. Wir Menschen, wir sind nicht so viel weitergekommen.
Ja, das sind Archetypen. Der Mensch bleibt gleich.
Er bleibt gleich, absolut.
Die Umstände ändern sich manchmal. Und ich glaube, der Mozart ist ziemlich nah am Punk gewesen zu seiner Zeit. Es war da unerhört, was der geschrieben hat.
So verstehe ich das auch. Ich denke auch, das ist ein wilder Junge
und
gewesen.
Deine Interpretation, aus der habe ich rausgehört, dass du am Mozart dies Punkige wieder... Ja, dass du in die Jetztzeit, du hast ihn wirklich gut reingestellt.
Ja, klar, ich wollte auch bewusst gegen das Reglement, ich könnte die Sache ja jetzt auch völlig normal singen.
Nein, du hättest ja die richtigen Notensinger kennen. Aber
das
ist
also gerade das Fehlerhafte, das muss ja spielerisch werden, so als ob es wirklich so wäre. Das muss ja erstmal bringen, das hat, wie gesagt, 4 Jahre gedauert.
Du, ne? Campino, apropos, wenn du auf Bühne gehst, hast du mal Angst gehabt?
Nicht in dem Sinne, dass man vorher totale Nervosität hätte. Das ist mir selten passiert. Übrigens vor diesem Wackersdorf-Festival, da war es so. Wir kamen freitags an, unser eigener Auftritt war am Samstag, glaube ich. Und wir haben am Freitagabend diese 100.000 Menschen da gesehen. Und das war eine Menschenmenge, die wir live, der wir so nicht gegenübergestanden hatten. Und da weiß ich, dass eine ganze Nacht lang nicht schlafen konnte und am nächsten Morgen so einen trockenen Hals hatte und auch ganz schlecht gesungen habe. Ja. Aber das war einer der seltenen Momente. In der Regel ist es so heute, wenn wir rausgehen, dass du natürlich aufgeregt bist, aber das kannst du kanalisieren und willst nach vorne, du willst dann da raus und dann das auch abziehen irgendwie. Und dann stellt man sich so ein, dass man auch Energie zurückbekommt von den Leuten und von da an ist das kein gedanklicher Prozess mehr.
Bei mir ist eigentlich so, wenn wir zu dritt spielen oder mit dem Gerhard, dann bin ich eigentlich nicht nervös, aber es ist so eine gute Anspannung da. Es ist Adrenalinspiegel steigt und das ist eigentlich, dadurch bist du auf der Bühne dann konzentriert und präsent. In der Klassik habe ich lang gebraucht, weil da kommt es so auf die Perfektion drauf an und da darfst du nicht kicksen, mit der Trompeten jetzt zum Beispiel, weißt du, oder wenn ich im Orchester gespielt habe. Aber Angst in dem Sinn habe ich nicht gehabt. Bloß manchmal bin ich so gehängt, bis zu dem ersten Ton. Und wenn der erste Ton dann da war, dann ist eigentlich gelaufen. Aber bis dahin war ich eigentlich nervös und kriegt man einen trockenen Mund. Und das ist dann, je älter dass ich geworden bin, umso besser geworden, weil ich irgendwann habe ich mir gedacht, also scheiß drauf, jeder macht so gut, wie er es kann. Ich habe geübt und was so ist. Und die Leute sitzen nicht da und warten auf einen Fehler, sondern freuen sie drauf, wenn man was spielt überhaupt. Und auch das Risiko, dass man falsch spielen kann, wenn man das nicht zulässt, dann spielt man nicht gut.
Ja, ich muss auch sagen, da kann man sich auch eine Strategie zurechtlegen. Nicht, wenn du Mitglied im Orchester bist. Also dann muss wirklich jeder Ton sitzen. Das ist ja das Fantastische, dass ein Zahnrad ins andere greift. Und da kann man sich sowas nicht leisten. Aber wir in unserer Konstellation, wir würden das dann auch kultivieren, wenn ein Fehler auftaucht, gerade drauf rumreiten. Ja, das ist der Moment, wo die Leute sagen, also das ist wirklich nur heute Abend hier in dieser Halle passiert. Ja, da haben wir was erlebt. Mhm. Der hat schon wieder den Text vergessen. Mhm. Bei Tage wie dieser auch noch. Und dann würde ich also nicht versuchen, das zuzudecken, den Fehler oder zu überspielen, sondern vielleicht mich gerade selber auch, also da auch einen eigenen Humor zuzuhaben. Und solange der Strom da ist, solange das Mikrofon da ist, solange du die Chance hast, die Leute zu erreichen über Kommunikation, das finde ich das Spannendste bei einem Live-Abend. Es geht immer um Kommunikation, also entweder per Wort oder per Blick, aber man steht den Leuten gegenüber. Und damit kannst du unheimlich viel wegziehen mit der Ausstrahlung und mit dem Drumherum. Da ist bei mir eigentlich die Musik gar nicht das Kernstück.
Ich habe gemerkt, also wenn ich jetzt zum Beispiel ein klassisches Konzert spiele und ich mache eine Ansage, zu dem Stück, dann ist diese ungarische Spannung von Haus aus nicht da. Mhm. Weil dann habe ich einen Kontakt zu den Leuten übers Wort genau. hergestellt und dann geht es viel leichter weg.
Absolut. Ich glaube, dass diese Momente einer Ansage oder das Kommunizieren halt mit Blicken oder so, das ist unwahrscheinlich wichtig. Ich habe vor 2 Jahren Adele gesehen in einem Amphitheater in Verona und das ist eine tolle Künstlerin, die trifft auch jeden Ton so, wie sie ihn treffen will. Aber das Spannende waren ihre Ansagen, also wie die einmal von dieser Grandessa, von diesem Divahaften nach dem Stück wieder auftaucht und sich so benimmt, als würdest du in London bei einer Hausfrau in der Küche stehen und die so locker mit dir da redet vor 20.000, dass du das Gefühl hast, jeder Einzelne im Publikum das Gefühl hat, den Abend mit ihr zu teilen oder bei ihr da im Wohnzimmer zu sein oder so. Es ist wirklich bemerkenswert.
Das ist eine tolle Sache. Also mir geht es so, wenn ich das Publikum anschaue, ich freue mich einfach über jeden, der da hockt und über jede.
Ja, solange der dir keinen Mittelfinger entgegenstellt.
Nein, es ist selten passiert.
Ja, das war bei uns früher, da gab es alles Mögliche. Ja. Da flogen auch schon mal die Flaschen und Zigaretten. Weißt du, wenn wir über die Bühne gelaufen sind, dann immer in derselben Ecke stand einer, der hatte da eine große Freude dran, mir so brennende Zigarettenkippen ins Gesicht zu schnippen. Ne? Und irgendwann hat es dann halt geknallt. Also das ist sozusagen der Humus, aus dem wir kommen. Ja, ja, aber eine volle Bierflasche, du, wenn die durch den Raum zischt, das ist schon eine schwere, versuchte Körperverletzung. Also da war wohl einer nicht unserer Meinung, was die Musik angeht.
Ja. Aber wie ist er dann hingegangen?
Meistens haben wir dann gesagt, Leute, also bis zu diesem Punkt ist das alles ein Spaß und vielleicht seid ihr einfach ein bisschen euphorisch. Also ab jetzt nehmen wir eine geworfene Flasche als Kriegserklärung an. Mhm. Und wenn dann noch was geflogen ist, dann mussten wir auch runtergehen. Und wir hatten immer in der Band auch dieses unausgesprochene Gesetz, wenn einer springt, springen alle und wer oben bleibt, fliegt aus der Band. Das war völlig klar. Aha. Und wenn du dann mit 5 Mann runtergehst und den Leuten eine überziehst, das hat Respekt erfordert. Das, also ja, das waren die Leute beieindruckend.
Und ihr seid sehr gut beieinander.
Damals auf jeden Fall. Und das ist einfach so eine Geschlossenheit. Das ist eigentlich so, weißt du ja selber, auf Tour, da bist du wie so eine Truppe von Matrosen auf dem Boot. Ne? Also da passt nichts durch und das spüren die Leute sofort und da kann man sich schon eigentlich eine Autorität erarbeiten.
Ja, in Bayern, da fliegen höchstens Maskrüge. Aber das habe ich nie erlebt. Also die Volksmusik-Zuhörer oder unsere Zuhörer waren doch nicht ganz so.
Nein, hart, aber man liest ja immer in der Zeitung, der ein oder andere Steinkrug landet da schon auf irgendwelchen Köpfen.
Ja, klar. Und hast du manchmal einen Druck, dass du den Erfolg halten musst? Oder ist es eigentlich kein, dass ihr sagt, wir spielen einfach so weiter, wie es ist und solange es euch Spaß macht?
Ja, da gibt es ganz verschiedene Momente der Selbstsicherheit oder des Zweifels. Ich würde jetzt hier lügen, wenn ich sagen würde, es macht mir gar nichts mehr aus, wir sind jenseits von Gut und Böse oder so. Da ist immer noch die Überlegung, dass man sein Standing halten will. Aber ich finde, das ist nicht kritisch, solange wir beim Schreiben der Stücke das ausschalten können. Also wir versuchen keine Erwartungshaltung zu bedienen. Wir legen einfach so los, machen die Musik, die gerade aus uns rausströmt. Und auch die Texte versuche ich nicht in irgendeine Richtung bewusst zu steuern. Mhm. Und das Überlegen, ob es dann reicht, ob das noch die Qualität hat, die wir schon erreichen konnten oder so. Diese Überlegungen, die setzen dann alle immer später ein. Also der Schaffensprozess ist von solchen Zweifeln nicht berührt.
Also das geht nicht. Du kannst ein Lied nicht machen oder ein Stück dahingehend, ob dieser Hit wird oder nicht. Das geht nicht. Das muss dir selber gefallen, zuerst einmal. Und du musst dann Spaß haben beim Machen.
Ja.
Und wenn du die Freude hast am Schaffen.
Ja, auch das ist natürlich auch eine Frage des Anspruchs. Also ich glaube schon, dass es richtige Architekten gibt, Musikarchitekten, die ein Baukastenverfahren haben, wie sie einen Hit zusammensetzen können und der auch eine Zeit lang dem Geschmack der Masse entspricht. Mhm. Und deshalb gibt es halt Produzenten, die 20, 40, 100 Hits raushauen teilweise. Hat man ja in Amerika und England ganz, ganz bekannte Produzententeams, die so arbeiten können, aber das ist eine Herangehensweise, die nicht unserer entspricht. Ja. Also wir kommen da eigentlich von einem Paralleluniversum, so ähnlich so, wie du es erklärst.
Ja, ihr habt einfach den eigenen Klang und da ist manchmal die und die Nummer dabei, die besser kommt oder die schlechter, was weiß.
Ja, wenn ein Lied fertig ist, ist es meistens wie so mit so einem Zauberwürfel. Plötzlich stimmen alle Seiten, aber man weiß überhaupt nicht mehr, wie man das da hingefummelt hat.
Ja, und es ist eine Einheit zwischen euch und der Nummer.
Ja, und wobei, das geht dir auch so. ein Lied ist nie fertig. Sowas wie Hier kommt Alex. Manchmal fragen mich die Menschen, ja, wie schafft ihr das, das tausendmal zu spielen, dass euch das nicht langweilt? Und ich behaupte, in dem Moment, wo das langweilig würde, dann müssten wir es aus dem Set rausschmeißen. Also du musst immer wieder versuchen, dich neu den Liedern anzunähern und die letztendlich jeden Abend so rauszuhauen, als wäre es zum ersten oder zum letzten Mal. Ja, und all diese Zwischendinger
nicht. Das war mein alter großer Lehrer und Mentor, der Jelly Bidahe, der hat ja gesagt, Musik entsteht im Augenblick immer neu. Mhm. Egal, ob das aus der Sauerflöten der Papageno ist oder ob das neue Musik ist von einem Zender oder sonst was. Es entsteht in dem Moment, kommt der Ton und es ist wieder eine vollkommen neue Situation.
Ja, finde ich.
Und so ist es einfach. Deswegen, ich kann auch ein Lied, ich kann es tausendmal singen. Das ist bei Michael und beim Kali ist das anders. Denen wird es dann manchmal langweilig oder sagen, ist das nur aktuell oder was? Mhm. Dann sage ich dir, das ist so aktuell, wie du das gerade im Moment empfindest und so singst.
Ja.
Aber es entsteht jeder Ton immer neu.
Das ist ja das Spannende, warum wir das so lieben, zum Beispiel mit euch Musik zu machen. Weil wir, wenn wir dann Stücke in den Topf werfen, ihr Sachen von euch, wir Lieder von uns, dass wir diese Lieder von uns auch dann wieder neu entdecken. Über die andere Instrumentierung, über eure Interpretation, was ihr dazu sagt. Und so kann man dann an seinen eigenen Liedern dann nochmal einen ungeheuren Spaß rausholen.
Und du überlegst jetzt eine Textfassung vom Ablauf her und gibst den Text dann am Gudl? Oder überlegst du dann zu fünf die Melodie dazu?
Meistens ist die Melodie zuerst da. Also das kann sein, dass einer eine Idee in den Proberaum bringt. Das kann ganz sporadisch, ganz wenig, ganz karg sein oder aber auch schon relativ ausgearbeitet. Da gibt es keine Regel. Manche Sachen entstehen im totalen Kollektivprozess, also wo wir zu fünft einfach Musik machen und einer Melodie folgen, die gerade irgendjemand im Kopf hatte. Wenn diese Musik dasteht, dann singe ich eigentlich immer in so einer Geistersprache dazu, um für mich zu verankern, wo die Tonhöhe liegt und was da passen könnte. Dann nehme ich die Sachen mit nach Hause und darauf schreibe ich die Texte. Also jede Musik drückt ja eine Stimmung aus. Also ich kann dir sofort sagen, wenn ich Sachen höre, was für mich eher ein trauriges Lied werden wird oder was wahrscheinlich lustig sein könnte oder so. Und dann danach funktioniert das bei mir. Also.
Das ist interessant, weil ich weiß, da zuerst war das Wort. Aber ich glaube, zuerst war der Klang.
Auf jeden Fall bin ich bei
dir. Und jedes Wort ist abgesehen davon sowieso ein Klang.
Ja.
Also so viel zur Entstehung der Welt.
Ja, absolut. Also ich finde,
dass die letzten Fragen ja nur geklärt werden halt.
Ja, ja. Also es gibt ja auch Leute, die arbeiten genau umgekehrt. Die fangen an, Texte zu schreiben und suchen sich dazu dann eine Musik zurecht. Also ich würde, das bedeutet für mich das Pferd von hinten aufsatteln. Also ich würde es genauso machen wie du.
Du Campino, ich habe an jeden Studiogast immer meine gleichen Fragen.
Ja, bitte.
Bist du bereit?
Ja.
Frage 1, was ist für dich Volksmusik?
Also in Deutschland besteht immer die Gefahr, wenn man über Volksmusik redet, dass man zwei verschiedene Dinge meint. Ich verstehe unter Volksmusik nicht das, was allgemein in diese großen Quoten-Hits sind von Caroline Reiber, sondern ich würde da tiefer tauchen. Würde halt wirklich die Biermüsselblasen nennen für eine Musik, mit der ich was anfangen kann. Volksmusik im besten Sinne sind für mich Sachen, die jedem gefallen, die jeder auf der Straße nachpfeifen möchte, die eigentlich das einfache Leben von uns allen beschreiben. Die Sorgen, die Freude und so weiter, was man auf Hochzeiten und Beerdigungen hört und was eine Akzeptanz bei allen hat. Volksmusik wäre für mich das Gegenbeispiel zur Elite, der Gegenentwurf zur elitärer Musik. Und in diesem Sinne würde ich dann auch die Toten Hosen wahrscheinlich als eine Volksmusikband.
Ihr seid auch das Volk.
Einteilen.
Ja, nicht bloß die sind das Volk, die schreien, wir sind das Volk, sondern wir auch.
Ja, wir sind Volker. Also, nee, wir heißen alle Andreas. Wir heißen alle Andreas, aber. Aber doch, in dem Sinne sind wir Volksmusik wie Marmor, Stein und Eisenbricht vielleicht auch. Und
wir, der Papageno.
Oder der Papageno. Also vom Text her ist der Mozart da noch um einige Umdrehungen frecher als wir, muss ich sagen.
Wann und wie hast du das erste Mal Volksmusik kennengelernt oder gehört?
Ja, vielleicht eher über irische, schottische Musik, die bei uns zu Hause lief. Und das hat mir unglaublich gut gefallen. Dudelsackmusik liebe ich ja total. Und das habe ich richtig fanatisch auch gehört früher. die bayerischen, die deutschen Sachen, das kam eigentlich eher über Stubenmusik, dass man das mal so gehört hat.
Ah,
und zwar dann rein musikalische Geschichten ohne Gesang dazu erstmal.
Das ist durch die Musik kehrt.
Wo ich das gehört habe? Du, das würde ich jetzt als erste Bilder schießen mir da so Sachen durch den Kopf als kleiner Junge, wie ich Skifahren war mit meinen Eltern und so und man das dann so beim Frühstück gehört hat oder so. Ja, das lief ja dann doch sehr viel.
Und was gefällt dir an der Volksmusik?
Für mich bedeutet das, wenn ich Musik aus anderen Kulturen höre, ich ziehe da unheimlich viel draus. Also die ganze Musik vom Balkan und so weiter. Mhm. Das hat eine emotionale Bandbreite, die ich in der Popmusik zum Beispiel vermisse. Die alten schönen Hochzeitslieder, auch die Lieder zu einer Beerdigung, Beerdigungsmärsche und so weiter. Das drückt für mich unheimlich viel aus. Und ich muss sagen, auch slawische Musik, ich finde das Melancholische daran unglaublich schön. Die russischen Sachen.
Ja, ja.
Das berührt mich sofort und macht mich sofort weich. Ja, also das ist einfach handgemachte Musik, die auch nie Staub ansetzt.
Und was gefällt der Nitro?
An Volksmusik gefällt mir nicht, dass der Begriff falsch verwendet wird. Also im Grunde ging es uns ja auch so mit unserer Punkmusik, das war dann plötzlich neue deutsche Welle. Und da haben sich unheimlich viele draufgeworfen auf diesen Begriff, um kommerziell erfolgreich zu sein und haben den verwässert. Ja, und da habe ich unheimlich drunter gelitten. Und im Grunde finde ich eben auch, das, was man so mit der deutschen Volksmusik bezeichnet, das war nichts für mich. Also letztendlich haben wir in Deutschland jugendkulturmäßig gesehen mit der deutschen Sprache nach dem Zweiten Weltkrieg ein Riesenproblem gehabt, weil das alles auch von den Nazis missbraucht worden ist und für eine Zeit steht, mit der man nichts zu tun haben wollte. Deshalb haben, glaube ich, die Jugendlichen in diesem Land sich auf eine sehr starke Art und Weise halt nach Amerika orientiert, England. Und von der Jeanshose bis zur Musik und zu Zigaretten und Kaugummis alles übernommen, was eben möglichst nicht deutsch war. Und darunter hat, glaube ich, auch dieser klassische Gedanke über Volksmusik gelitten. Und ich stelle fest, dass wir eigentlich erst in diesen Tagen wieder ein normales Verhältnis zu unserer Sprache gefunden haben, dass wir uns alle leisten, uns so auszudrücken und das nicht mehr so in Frage stellen. Das hat gar nichts Seltsames mehr. Mhm. Als die Toten Hosen angefangen haben mit deutschen Texten, da war das in der Pop-Rock-Musik noch nicht so üblich. Da haben immer noch unheimlich viele Gruppen versucht, also auf Englisch davonzukommen. Und die Hip-Hopper heute, die sind sprachlich ganz klar deutsch orientiert und da gibt es unwahrscheinlich gute Sachen. Also wir haben wirklich gute Sprachtänzer da und sehr viel Qualität in Deutschland.
Sprachtänze ist ein gutes Wort, ja. Nur eine Frage, hast du eine Lederhosen? Jetzt kommt's raus.
Na, ich musste früher immer eine anhaben. So eine
Kleine.
Das hat, ja, so, ich rede jetzt davon, so 10-jähriger Junge oder so. Und natürlich auch wieder die von meinen älteren Brüdern.
Ja, klar.
Mein Sohn hat selber eine Lederhose geschenkt bekommen von einem meiner besten Freunde, dem Uli, dem Hima-Uli. Der ist aus dem Allgäu, der hat lange bei der DEG gespielt. Und der hat sich das nicht nehmen lassen, also eine Lederhose uns zu schenken. Aber diese anderen Lederhosen, also was Rocker angeht und so, die fand ich immer leicht dämlich. Also jemand, der so eine richtig teure, lange Lederhose anhatte, dann denke ich immer, da kommt Rolf. Ne? Also ich verbinde immer den Namen Rolf damit. Ich weiß nicht warum.
Ja.
Aber Kuddel ist tatsächlich irgendwann mal mit einer Lederhose zur Probe gekommen. Ja? Und wir haben ihn so ausgelacht und immer auch nur Rolf genannt. Der hat diese Hose nie wieder angezogen. Die war nur einmal für 2 Stunden im Proberaum zu sehen und dann verschwunden.
Ja. Der war nie
also
wieder gesehen.
Man kann also von daher sagen, wir haben ein gestörtes Verhältnis zur Lederhose. Ja.
Ja. Letzte Frage, was magst du jetzt noch heute?
Für mich gibt es eigentlich keine Sonntage oder Wochenenden. In der Regel würde ich jetzt noch proben, aber da wir jetzt in Bayern sind, sieht es eher nach einem Bier aus.
Ich glaube, ich werde bei der Gestaltung mit eingreifen.
Okay,
alles klar. Mit dem Verlauf jetzt dann.
Ja, gut.
Du, dann dabei, servus, schön war's.
War mir eine Freude.
Ein Ding hätte ich noch, eine Aufgabe für dich. Du hast da Musik mitgebracht. Was hättest du da gern gehört, weil jeder Gast immer ein Musikstück oder ein Lied spielt?
Jetzt muss ich aber nicht von uns was nehmen, oder?
Nein, was du einfach
so,
meinst,
genau.
Dass für dich
Verschiedene Musik war. Ja, Thema Volksmusik, ne? Ich würde jetzt gerne ein Stück hören von Hannes Wader, heute hier, morgen dort. Zum einen als Gruß an Hannes, der seine letzte Tournee ausgerufen hat. Er möchte sich verabschieden und zurückziehen. Das ist wohl verdient, aber trotzdem bin ich da sehr traurig drüber, weil ich Hannes Wader für mich recht spät entdeckt habe. Aber ich glaube, dass er einer der tollsten Texter ist, die wir seit dem Zweiten Weltkrieg eigentlich in Deutschland gehabt haben in dieser Musikkultur. Und dem gebührt alle Ehre.
Ja, ja. Ja,
das finde ich. Und dieses Lied Heute hier Morgen dort, also das ist so einer, das ist so ein Ding, das hätte ich gerne. Also wenn, ich würde alles dafür geben, so ein Lied zu schreiben.
Gut, wird schon noch. Du hast ja schon an manchen Tagen was geschrieben.
Ja.
Dann, wir sehen uns gleich noch zum Kaffee.
Gell? Sehr gut.
Servus dabei und vielen Dank.
Heute hier, morgen dort, bin kaum da, muss ich fort, hab mich niemals deswegen beklagt, hab es selbst so gewählt, nie die Jahre gezählt, nie nach gestern und morgen gefragt. Manchmal träume ich schwer und dann denk ich, es wär Zeit zu bleiben und nun was ganz anderes zu tun. So vergeht Jahr um Jahr und es ist mir längst klar, dass nichts bleibt, wie es war.
Jetzt ist Zeit für die Volksgesundheit. Und zwar hören wir Mozart. Diesmal, weil ich mit dem Campino schon über den Celli geredet habe vorher, habe ich mir gedacht, wir hören von Mozart ein Köchelverzeichnis 550 aus der Symphonie raus, den zweiten Satz. Da dirigiert der Sergio Celli Bidache, die Münchner Philharmoniker. Das ist ja schon so wahnsinnig lang her, aber ich sage es euch, erst die letzten 10 Jahre merke ich, was ich von dem Menschen gelernt habe. Oder erfahren habe, sagen wir so, erfahren, weil ich weiß nicht, ob ich es so hinkriege, dann hätte ich es gern, aber er hat es mir erfahren gemacht. Und weil es immer heißt, der Celli, das ist viel zu langsam, wie der dirigiert, das ist eben, der passt die Musik, der Akustik vom Raum an. Und das ist einmal langsamer und einmal schneller. Man kann nicht sagen, der zweite Satz hat das und das und das Tempo. Das muss man im Raum erfahren, wie es klingt. Und da war der Celli Bidache ein Meister, ein Maestro.
Ja, liebe Leute, mich hat's gefreut, dass ihr wieder zugehört habt heut. Und es gefreut mich ja gar keine Frage, dass es die Musik anhört, die wo ich mag. Ja, aus ist und gar ist und schon ist, das wahr ist. Der Michael ist nicht der Mick. Am 6. August gibt's dann wieder Wellmusik. Habe die Ehre.